Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Ist er selber zum Beispiel daran interessiert, dass die Ukraine als souveräner Staat überlebt? Da kann man ein Fragezeichen dahinter machen. Ist die Ukraine wichtig genug? Wäre Polen wichtig genug? Wäre Deutschland wichtig genug? Da gibt es für Trump Unterschiede. Da macht er Abstufungen.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter. Wir blicken heute auf die ersten 100 Tage der Amtszeit von Donald Trump und werden dabei, so viel kann ich vielleicht vorwegnehmen, eine groteske Inflation der Unglaublichkeiten natürlich erleben und diskutieren. Wir, das sind
Jochen Greidigelt, kommissarischer Leiter des ITRF in Hamburg.
Und Marcel Speker, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück. Wir trauen uns natürlich zu allen Themen vollumfänglich alleine kompetent Aussage geben zu können. Diesmal wollen wir jedoch eine andere kompetente Person mit hinzuziehen und das ist Juliane Schäuble. Freue mich sehr, dass sie uns zur Verfügung steht und mit uns den Blick auf die ersten 100 Tage werfen wird. Herzlich willkommen, Juliane.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Kurze Vorstellung noch für die, die dich nicht kennen. Du bist US-Korrespondentin des Berliner Tagesspiegels, noch demnächst auch für die Zeit aktiv, oder nicht auch, sondern dann für die Zeit aktiv. Mitglied der White House Foreign Press Group. In dem Zusammenhang, als wir das vorhin vorbesprochen hatten, hat unser Regisseur gefragt, ob du auch Mitglied in einer Signalgruppe wärst. Können wir ja vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten schreibst du den Newsletter Washington Weekly. Die Daten dazu werden wir in den Shownotes platzieren. Und im Jahr 2022 hast du gemeinsam mit Annette Meiritz, US-Korrespondentin des Handelsblatt, ein Buch über die konservative Frauenbewegung in den USA herausgegeben mit dem Titel Guns and Rosé, konservative Frauen erobern die USA. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für uns hast und dass uns auch Donald Trump noch keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Was mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal bewusst geworden ist, ist, dass sich für uns auch so ein bisschen ein Kreis schließt, denn kennengelernt haben wir uns vor, und jetzt nicht erschrecken, es ist tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert her, hört sich immer etwas martialisch an, wenn man es so bezeichnet, aber da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab, bei einem Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema transatlantische Zusammenarbeit. Und damals wäre es für uns undenkbar gewesen, dass sich die transatlantischen Beziehungen einmal so entwickeln würden, wie sie es aktuell tun. Aber vielleicht kannst du zum Einstieg ja einmal berichten, wie du in deiner praktischen journalistischen Arbeit die Veränderungen erlebt hast, die sich durch die Amtsübernahme, die zweite Amtsübernahme von Donald Trump ergeben haben.
Danke. Ein Vierteljahrhundert klingt wirklich dramatisch. Ich bin ja seit 7 Jahren in Washington und habe eigentlich gedacht, Trump 1 hat uns alle vorbereitet auf Trump 2 und muss, glaube ich, nach knapp 100 Tagen feststellen, dass das nicht so ist, weil man doch immer wieder geschockt ist, weil man doch immer wieder überrumpelt wird, weil die Geschwindigkeit, mit der das alles stattfindet, unglaublich und unfassbar oder schwer zu fassen ist. Das liegt vor allem auch an Elon Musk, auf den wir bestimmt auch zu sprechen kommen, der sozusagen nochmal der Verstärker ist, also Trump auf Steroiden möglich macht. Und was da passiert ist, ist für eine Korrespondentin, ich bin als USA-Korrespondentin ja theoretisch für das ganze Land zuständig, noch schwerer zu fassen. Es ist aber auch für große Medien mit vielen Kolleginnen und Kollegen schwer zu fassen. Es ist einfach wahnsinnig viel, was man erklären muss, was man einordnen muss. Und wenn man gerade dabei ist, es einzuordnen oder es eingeordnet hat, dann kann sein, dass schon wieder alles ganz anders ist. Stichwort Zölle. Trump ändert seine Aussagen, seinen Kurs nach Belieben, wenn er dazu Lust hat. Er sagt mal das eine, mal das andere. Das hat er früher auch schon gemacht, weil er unterschiedliche Zuhörerschaften anspricht. Aber es hat nochmal an Dramatik und Geschwindigkeit extrem zugenommen. Und ja, wir wappnen uns alle stündlich, was immer passiert.
Wenn wir einmal den Ausblick wagen auf das, was, oder nicht Ausblick, den Rückblick wagen auf das, was ich vorhin als die groteske Inflation der Unglaublichkeiten bezeichnet hatte, also Zelensky im Oval Office, der Eklat, aber auch diverse Social-Media-Auftritte auf der Facebook-Seite, die ja an Menschenverachtung kaum mehr zu überbieten sind, wenn Abschiebevorgänge gefilmt werden und mit der Musik von Kiss Him Goodbye hinterlegt werden, der Valentinstags-Post, sie da gebracht haben mit einem Kinderreim, der sich auf die Abschiebung bezogen hat und so weiter und so fort. Das Ignorieren von Richtersprüchen, all diese Dinge, ist das eigentlich in den USA, wird das da ähnlich wahrgenommen, wie wir hier quasi angewidert uns kopfschüttelnd abwenden, oder wie wird das diskutiert vor Ort?
Das hängt davon ab, welche Partei man gewählt hat und welcher Partei man nahesteht. Klar, die Trump-Anhänger finden das gut. Das ist das, was sie wollten. Die Basis, die MAGA-Anhänger, Make America Great Again, Leute, die mögen diese harte Auseinandersetzung, dieses, man darf sagen, was einem gerade durch den Kopf geht, man darf sich auch mal rassistisch äußern, fremdenfeindlich, Witze über Frauen, Schwule und so weiter machen, das ist da eingepreist und gewünscht. Die Demokraten sind in Schock, immer noch in Schockstarre, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf, da gibt es ein bisschen Widerstand, aber viele sind doch echt platt von der Art und der Dimension der Niederlage am letzten November und kommen kaum hinterher, so wie wir alle, auch als Beobachter kaum hinterherkommen, zu sortieren, zu überlegen, was ist das, worauf wir uns jetzt wirklich konzentrieren müssen, denn das macht das mit uns. Wir müssen eigentlich überlegen, wo lohnt es sich, genau hinzuschauen, wo sozusagen die Demokraten müssen sich überlegen, wo ist das, wo sie Chancen haben, was dagegen zu tun, was ist wirklich wichtig und dramatisch. Da ist zum Beispiel die Frage, kann er Anordnungen des Supreme Courts ignorieren? Das ist die große, große Frage, ob das die Demokratie in Frage stellt. Genau. Und dann gibt es die wichtigen, für Wahl entscheidenden Wähler, die mal so wählen. Und da wird sich zeigen, ob die mit diesem ständigen, mit dieser ständigen Aufregung, mit dem Chaos, mit den Zöllen und den Auswirkungen, ob die das gut finden oder sich dann beim nächsten Mal doch wieder eher den Demokraten zuwenden. Das hoffen die Demokraten, aber das ist eine offene Frage und es sind ja gerade erst mal knapp 100 Tage.
Aber wenn du sagst, dass das für die MAGA-Anhänger, und das ist ja ein relativ großer Anteil, durchaus eine völlig akzeptable Art der Auseinandersetzung ist, hat sich das in den letzten Jahrzehnten dahin entwickelt? Ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich dorthin vollzogen hat? Oder gab es das immer schon, ist aber von denen, die Trump ja auch als Establishment verunglimpft, quasi unter der Decke gehalten worden, weil man gesagt hat, wir wissen natürlich, dass das kein Stil ist, mit dem wir für den Umgang pflegen wollen, selbst wenn große Teile der Bevölkerung sich sowas wünschen würden. Ja, also ist es entweder eine Entwicklung oder gab es das immer schon und ist unter der Decke gehalten worden?
Ich würde sagen, es gab es immer schon, aber die Entwicklung hat sich natürlich dramatisch beschleunigt, weil es sozusagen, man sozusagen sagen kann, das ist jetzt okay, wenn es der wichtigste, mächtigste Mann im Lande sagt, dann können alle anderen sich ja auch so verhalten. Das war ja immer die Sorge, weswegen man auch über die Rhetorik von Trump viel gesprochen hat, weil Worte eben Konsequenzen haben und er da viele Grenzen, das, was wir als moralisch anständig empfunden, eingerissen hat. Und das ist wir als Europäer, aber auch die Amerikaner, die eben ihm kritisch gegenüberstehen. Das ist immer schon, es gibt auch bei uns Stammtischgerede, was man nicht immer so abdrucken möchte, wenn man sozusagen nicht weiß, ob das alles immer so ganz ernst gemeint ist. Und das ist bei Trump ja immer die Frage, meint er das, was er sagt, oder meint er es nicht? Zurzeit allerdings kann man zu dem Schluss kommen, er meint tatsächlich vieles von dem, was er immer gesagt hat.
Ich greife mal den Punkt von Marcel auf und führe mal eine Erklärung von Patrick Deneen ein. Patrick Deneen, kennen vielleicht nicht so viele. Wenn man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung glauben darf, dann ist das der Spiritus Rector, der hinter J.D. Vance zum Beispiel steht. Und ich versuche mal seine Erklärung ganz kurz zusammenzufassen. Er hat im Grunde genommen gesagt, das ist eine Entwicklung, also die Frage, die du eben gestellt hast. Er sagt, wir haben es eigentlich in den USA im politischen Bereich mit einer Einheitspartei zu tun, nämlich mit zwei Formen des Liberalismus, der gescheitert ist. Einmal der rechte Liberalismus, das ist der Neoliberalismus, der zu einer wirtschaftlichen Ungleichheit und Ausbeutung, und da kommt dann wieder dieser beliebte Begriff bei den Populisten, der Common People geführt hat, und auf der anderen Seite der linke Liberalismus, der mit seiner Vogue-Ideologie die familiären Strukturen angegriffen hat, aufgelöst hat, die Sexualisierung der kindlichen Erziehung herbeigeführt hat, also all die Stichworte, die wir im Grunde genommen kennen. Und der sagt, das, was wir jetzt erleben, das Aufwachsen des Populismus, das ist im Grunde genommen eine gesunde Reaktion darauf, der Common People, was sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Man kann ja die Frage stellen, Juliane, wenn man jetzt sich die Administration Trump ansieht, dann ist ja im Vordergrund dieses tägliche Chaos, das, was man während der ersten Administration Trump schon erlebt hat. Und wir haben es, glaube ich, in Vorgriff auf die Administration und die Wiederwahl Trumps gesagt, man wacht morgens auf und guckt, was hat er jetzt wieder losgelassen. Das ist diese lärmende Kulisse. Und dann muss man sich die Frage stellen, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, steckt da noch etwas anderes dahinter? Also steckt im Grunde genommen dahinter ein ideologisches Programm, das von Vance, von Deneen, von Leuten wie Peter Thiel betrieben wird, die sagen, wir wollen einen Regime Change, so wie das Buch von Patrick Deneen übrigens auch heißt. Also steckt dahinter, nicht auf Seiten von Trump, aber auf Seiten derer, die ihn lenken, weil er lenkbar ist, ein größerer Plan und eine vielleicht noch viel gefährlichere Ideologie als das Chaos, das wir bei Trump erleben und seiner Administration.
Ja, davon sollte man ausgehen. Ja, das sieht man ja auch an den Verbindungen, die auch so in andere Länder gepflegt werden. Vance Bemerkungen auf der Sicherheitskonferenz, Elon Musks Art, sich auf Twitter zu äußern, sich quasi in den deutschen Wahlkampf einzuwählen. Man sucht so eine, man hat das Gefühl, diese Art der demokratischen Strukturen haben nicht funktioniert. Und jetzt machen wir eher so eine Art CEO-Geschichte. Wir entscheiden, und was wir machen, ist schon automatisch richtig, ist auch so ein bisschen die Herangehensweise daran. Also manchmal, wenn die Pressesprecherin des Weißen Hauses argumentiert, sagt sie, sie haben auf der einen Seite den Bericht eines schlechten Journalisten und auf der anderen Seite die Aussage unseres tollen Verteidigungsministers. Da wissen sie doch, wem sie glauben sollen. Wenn man so argumentiert, dann setzt man natürlich auch bestimmte Regeln außer Kraft des politischen Zusammenspiels. Also die Gewaltenteilung ist definitiv in Gefahr in Amerika. Und der Kongress soll eigentlich das abnicken, was der Präsident macht. Angelegt ist das eigentlich alles ganz anders. Und J.D. Vance und andere und diese Tech-Oligarchen, von denen ja viele sprechen, vor denen viele warnen, die haben schon im Sinn, dieses Land stark umzubauen. Die haben immer sich sehr kritisch gegenüber den Bundesbehörden geäußert. Man sieht jetzt diese Doge-Vorgänge, dass man eben ganz viel kahl schlägt, dass man Ministerien schließt oder Behörden schließt und Ministerien den Haushalt zusammenstreicht, manchmal bis zu der Hälfte des Etats, dass man weniger sich in internationale Beziehungen engagiert, also die humanitäre Hilfe wird quasi runtergefahren, die wissenschaftliche Zusammenarbeit, die wahrscheinlich die Zahlungen an die Vereinten Nationen, vielleicht auch an die NATO. Man will nicht mehr der Verordnung sorgen weltweit, man will zu Hause sich darum kümmern, dass es eine angebliche Reindustrialisierung des Landes gibt. Das sehen wir an den Zöllen, dass man eben versucht zu sagen, produziert doch hier bei uns in Amerika und dazu brauchen wir dann keine Migranten, die Arbeit machen, sondern die Amerikaner können doch selber diese Jobs machen. Bin nicht ganz sicher, ob das aufgeht, wenn man sich anschaut, wo die vielen illegalen oder undokumentierten Migranten arbeiten, in den Küchen Amerikas, auf den Feldern, und so weiter. Und wenn das jetzt auf einmal alles von Amerikanern aufgefüllt werden soll, bei den Bedingungen, die derzeit da herrschen, ist das schwer vorstellbar.
Aber die haben bei einer Arbeitslosigkeit von 4%, ne?
Ja. Ja.
Ja.
Das
Aber
ist.
ich bringe das noch nicht ganz zusammen, Juliane. Das ist genau durch und mager. Also im Grunde genommen diese Magerbewegung, im Grunde genommen eine nationalistische Bewegung, so die sehr darauf guckt, Amerika zu isolieren. Auf der anderen Seite, und dann solche Leute wie J.D. Vance mit diesem Postliberalismus, die eher fast teilweise in Bezug auf die Wirtschaft linke Ideen vertreten, ohne Marxisten zu sein. So, aber die eine harte Kritik haben, der Verrat am amerikanischen Traum, die Reichen werden immer reicher, der Neoliberalismus hat die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstört und dann wieder die Tech-Millionäre. Also wie bei anderen populistischen Bewegungen, das ist ja auch gerade Thema in der Diskussion, haben wir es ja nicht mit einer Einheitsfront zu tun. Also wie passt das zusammen? Wie kriegen die das zusammen und hält das auf Dauer zusammen? So ganz unterschiedliche Strömungen eigentlich.
Ich würde gerade sagen, es ist eine Zweckgemeinschaft. Also solange man meint, die anderen nützen den eigenen Wünschen, den eigenen Plänen, dann macht man das eben zusammen. Es kann aber gut auch sein, dass das, also Elon Musks Rolle ist ja ohnehin zeitlich begrenzt, die Aufgabe, die er hat. Da ist die Frage, wann geht er und wie bleibt er? Also in irgendeiner Form loser Struktur bisher versteht er sich ja offensichtlich weiterhin mit Donald Trump. Allein das ist schon ein Wunder, dass man das lange zusammen aushält. Aber das ist, die glauben, dass sie ihre Agenda vorantreiben können, wenn sie Joint Forces machen, also wenn sie da sozusagen zusammenarbeiten. Und man kann sagen, sie sind zumindest bisher da auch schon ein ganzes Stück weit vorangekommen.
Jetzt doch noch mal die Frage, ich bleibe noch mal bei dieser Ideologie, die ich eben von Patrick Deneen geschildert habe, mit seiner Kritik, gerade so was den Neoliberalismus angeht, aber vielleicht auch eine Fortschrittsbewegung, die selber so ein bisschen eine Bubble war oder so ganz extrem. Es gibt diesen Spruch, die Aufklärung kam nicht in den Bible Belt, also die an möglichen Mehrheiten oder großen Gruppen in der Bevölkerung vorbeiging. Also haben die da so kritisch auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gucken, haben die irgendwo in deinen Augen auch einen Punkt? Also hat es Fehlentwicklungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in den USA gegeben, die zu viele Leute abgehängt haben? Oder ja, weil das war so ein bisschen das Erschrecken, als ich das Buch gelesen habe. An manchen Stellen, auch zum Beispiel was den Neoliberalismus angeht, habe ich gedacht, naja, ich kann ihm nicht nur widersprechen. Also wie siehst du das?
Nein, auf jeden Fall. Und J.D. Vance Buch damals, als er noch nicht in die Politik wollte, Hillbilly Elegy, war ja auch viel gelobt worden, weil es im Grunde erklärt hat, warum Menschen Trump wählen, in Amerika, die enttäuscht sind. Die Globalisierung hat gute Seiten und sie hat schlechte Seiten. Es sind viele Jobs abgewandert. Es sind zum Teil, müssen Menschen drei Jobs gleichzeitig machen, um überhaupt die Lebenshaltungskosten aufbringen zu können. Das Leben ist sehr teuer in Amerika. Ich sage das immer, bei Wohnungen und Essen gehen und Trinken gehen, sind wir quasi zwei, dreimal so teuer wie in Deutschland. Das muss man immer erstmal alles erwirtschaften. Und das ist eine harte Gesellschaft, wenn es dazu kommt. Wer hier Erfolg hat, hat sich das selber erarbeitet. Und wenn nicht erfolgreich, ist es selber schuld. Das ist so diese Herangehensweise. Und dadurch gibt es viele, viele Verlierer von Industrien, die im Niedergang betreffen, im Niedergang sich befinden oder der industrielle Strukturwandel hat eben viele Verlierer auch hervorgebracht. Und die haben nicht das Gefühl, dass der Staat seine Rolle ausübt. Das Wohlstandsversprechen hat sich eben nicht erfüllt für viele. Und wenn die Demokratie nicht das erfüllt, was sie verspricht, dann haben die Menschen Zweifel an der Demokratie und überlegen vielleicht, ob es besser geht mit einem Modell, wo es den starken Führer gibt. Gab es in der Geschichte ja schon mal. Und ohne jetzt die Vergleiche so aufzumachen, aber dieser Wunsch nach schnelleren Entscheidungsstrukturen, nach klaren Entscheidungen, den gibt es nicht nur in Amerika.
Den
Und da
Punkt.
haben Populisten ja auch oft ein Einfallstor.
Und den Punkt hatte ich gerade bei mir auch im Kopf herumspuken, dass all das, was ihr beide gerade besprochen habt, sich jetzt ohne große Schwierigkeiten auch auf die Situation in Deutschland, auf Motivlagen für AfD-Wahlverhalten übertragen lässt und auch die Nähe der Radikalen. Also es ist ja da wie hier nicht das erste Mal, dass sich national und sozialistisch begegnen oder berühren an manchen Stellen. Und deswegen macht mir das gerade Sorge ein wenig, wenn man sieht, das lässt sich eigentlich eins zu eins so auch auf Deutschland übertragen. Zumindest ähnlich.
Nicht alles lässt sich übertragen, aber zum Beispiel der Unmut in der Bevölkerung über eine als nicht begrenzte Migration, den gibt es in Amerika und den gibt es in Deutschland. Und die Aufgabe der Politik ist zu erklären, wie es gehen kann und nicht nur einfach Versprechen zu machen, wie am Tag 1 schließe ich Grenzen. Trump, der sagt, ich kann alle Menschen rausschmeißen, die sich illegal in diesem Land befinden. Das sind gefährliche Versprechungen. Und dann schauen die Leute auch drauf, was passiert. Und wenn die Politik dann sagt, eigentlich können wir gar nichts machen, weil in Amerika es gar nicht die Mauer überall gibt und die Menschen einfach so über die Grenze kommen oder wir in Deutschland uns in Europa befinden und gar nicht alles selber regeln können, dann wecken wir Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Und da haben es Populisten leicht, weil Populisten versprechen einfach irgendwas und gehen dann zum nächsten Thema vielleicht über und müssen es ja, wenn sie nicht an der Regierung beteiligt sind, gar nicht erst erfüllen. Oder eben wie bei Trump, dass er gar keine Rücksicht mehr nimmt auf irgendwelche Kritik. Er macht ja abstruse Sachen mit Migranten oder auch Menschen, die Visum haben und fürchtet gar nichts mehr. Er will ja auch nicht mehr, muss ja nicht mehr wiedergewählt werden, theoretisch, und geht da wirklich mindestens bis an die Grenze dessen, was erlaubt ist, oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und er wagt die Machtprobe mit den Gerichten. Und das sehen wir hier täglich, Ausgang offen.
Ich muss nur eine Nachfrage eben stellen, war jetzt etwas schneller, weil du noch Luft geholt hast. Wen meinst du jetzt mit am ersten Tag schließe ich die Grenzen? Da könnten zwei in Frage kommen, die das versprochen haben.
Jeder, der solche Sachen sagt, muss sich daran messen lassen, ob er das möglich machen kann. Ja.
Aber doch noch mal ganz kurz auch einen Blick auf diese Populisten. Wir haben über deren Stärke gesprochen. Die Frage ist ja auch, wo findet man Ansatzpunkte, um ihnen auch etwas entgegenzusetzen? Das, was mir auffällt, dass sie immer wahnsinnig von, auch und wenn sie dann schon länger auch im Amt sind, von der Opferrolle die Rede. Also wenn bestimmte Menschen sich abgehangen oder abgehängt fühlen, dann kann ich das gut verstehen. Und da gab es Fehlentwicklungen in Europa und in den USA. Aber im Grunde genommen ist das ja immer auch bei Trump dieser Jammermodus, der Betrogene, der Nichtverstandene, der in die Ecke gestellte, oder jetzt wieder im Zusammenhang auch mit dem Krieg in der Ukraine, wo er großmundig und breitbeinig vertritt im Wahlkampf, ich kann das in 24 Stunden beenden, und wo er jetzt rumjammert, ja, andere sind ja schuld und ich versuche das jetzt in Ordnung zu bringen. Das ist ja etwas, was eigentlich nicht Stärke signalisiert und Vertrauen schafft. Aber ich fürchte, das wird von den wenigsten und erst recht nicht von den Trump-Anhängern wahrgenommen, sondern die sagen, ja, der leidet wie wir, oder?
Das ist das Phänomen. Viele dieser Politiker hier in Amerika sind ja selber sehr, sehr wohlhabend, Millionäre, Milliardäre. Und trotzdem haben sie den Menschen, die sich benachteiligt fühlen, den arbeitenden Menschen, der sozusagen die Arbeiterschicht, das Gefühl gegeben, sie sind ihre Vertretung, sie vertreten ihre Interessen. Oft haben Menschen für Trump gewählt, weil sie denken, er tut was für sie, und es hat sich dann gar nicht eingestellt und es war trotzdem okay, weil sie das Gefühl hatten, ihre Sorgen sind eben gehört worden. Und das ist schon ein Phänomen, dass sowas gelingen kann. Donald Trump hat da ja auch eine Gabe, seine Basis zu begeistern. Das muss ein anderer MAGA-Politiker erstmal schaffen in der Dimension, wie er wirklich die Republikanische Partei da reingezwungen hat und die das alles mit sich machen lassen. Das ist erstaunlich.
Wenn wir uns das mal anschauen, dann ist für mich immer noch die Frage offen, ob hinter dem Handeln von Trump und seiner Administration tatsächlich ein großer Plan steckt oder ob wir einfach nur die neue Version von des Kaisers neue Kleider sehen. Und in dem Zusammenhang auch vor allen Dingen, ist er eigentlich, also anders, wenn man seine Reden mal auf Deutsch übersetzt, dann sind die ja erschreckend schlicht.
Auf Englisch auch.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen dieses Niveau, über das wir uns vorher unterhalten haben, als ich zwei Studenten beim Gespräch im Café beobachtet habe, wo jedes dritte Wort Digger und Bro war. Also ungefähr auf dem Niveau bewegt sich schon irgendwie, ne?
Ja, das ist aber es ist wirklich erschreckend schlicht. Also wenn Merz oder Kollege Scholz, ja, so hieß er, so reden würden, würde das ja tatsächlich auch diejenigen, die sich inhaltlich vertreten würden, abschrecken bei uns. Das findet ja in den USA gar nicht stattgefühlt. Woran liegt das?
Weil viele, also oft sagen Trump-Wähler, vor allem Frauen, ach, seine Rhetorik mag ich gar nicht so arg, aber die ist doch nicht so wichtig. Also ist schon immer noch dieses Gefühl, er kann das auch sagen und viele finden das lustig, was er sagt. Ich sage immer, ich habe ein kleines Problem, ich finde es meistens nicht lustig. Das liegt aber, glaube ich, irgendwie an meiner Erziehung, dass man bestimmte Sachen so einfach nicht sagt. Und andere haben das eben nicht. Und die haben dieses bisschen ruppigere, wie gesagt, Stammtisch trifft es ja oft auch, ohne jetzt die lieben Bayern zu beleidigen. Aber da geht schon manchmal ein bisschen derber zu und das findet man auch okay. Und das haben die nochmal radikalisiert. Nun kommt aber auch dazu, dass diese Menschen oft auch sagen, oder Republikaner oft auch sagen, die Demokraten, hört doch mal, wie die Demokraten über uns reden. Die nennen uns doch auch Faschisten, Mörder, was weiß ich was. Also die ganze Debatte hat sich sehr stark radikalisiert. Also wie man erweckt immer den Eindruck, wenn die andere Seite gewinnt, dann geht die Demokratie unter, dann geht das Land unter. Und wenn man so argumentiert, dann hat man kaum noch Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen, weil die andere Seite ist ja diejenige, die mich ins Gefängnis stecken möchte oder diejenige, die mich verfolgt. Trump zeigt ja gerade, dass er vor allem vom Rachengedanken auch getrieben ist, also von wegen großer Plan. Das ist ein ganz starkes Motiv bei ihm. Aber auch die Demokraten müssen einen Weg finden, finde ich, einerseits gefährliche Entwicklungen anzuprangern und ganz klar zu machen, was geht und was nicht geht, und andererseits aber auch nicht über jedes Stöckchen sich aufzuregen, nur weil eben manchmal Leute andere Ansichten äußern. Denn die Meinungsfreiheit ist in Amerika schon etwas, was vielen Menschen sehr wichtig ist. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ein bisschen strenger, einfach auch aufgrund unserer Geschichte, was man sagen kann und was nicht ist. Und hier gilt es eher so ein bisschen, so what? Am Ende kommt es doch drauf an, was wirklich gemacht wird. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Beobachtern, wirklich zu schauen, was ist relevant, was ist wichtig, worauf kommt es an und wo ist wirklich die Demokratie in Gefahr?
Wir haben ja vorhin auch gehört, dass die Spin-Doktoren hinter Trump und Vance durchaus einen eigenen Plan haben, den sie umsetzen wollen, Ideologie, die sie umgesetzt haben wollen. Hat Trump eine Ideologie? Außer
eigentlich
sich selbst?
Eigentlich eher nicht. Geld. Geld, würde ich sagen, ist ein großer Faktor. Gemocht werden, darf man nicht unterschätzen. Ist immer so ein Satz, den meine Schwester mal sagte, jeder Mensch möchte geliebt werden. Das erklärt relativ viel, auch in der Politik. Und da ist auch bei Trump was dran. Er hat es versucht, wenn man so auf die Trump-Amtszeit, auf die erste schaut, da hat er ja schon auch versucht, mit Europa und so weiter zurechtzukommen. Und jetzt geht es eher konfrontativ zu, weil man gesagt hat, hat uns ja auch nichts gebracht. Sie mochten mich nicht, sie haben sich über mich lustig gemacht, sie haben mich ausgelacht beim G7-Gipfel. Jetzt zeigen wir ihnen mal, wer der Stärkere ist. Also da ist auch so eine Trotzhaltung dahinter. Und das ist bei Trump schon stark. Er hat natürlich so dieses Deregulieren von wirtschaftlichen Möglichkeiten, drill, 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 dass man also Umweltauflagen total missachten kann. Das ist natürlich für Unternehmen, die Öl fördern wollen oder Gas fördern wollen, lukrativ. Und das sind dann auch Leute, die wahrscheinlich Trump wählen. Und solche Sachen treiben ihn natürlich schon an. Da würde ich immer sagen, steckt dann auch am Ende wirklich dahinter, dass er aus Amerika eine erfolgreiche Wirtschaftskraft wieder machen möchte oder es dafür sorgen möchte, dass es so bleibt. Und eine Macht, die irgendwie außenpolitisch, international respektiert wird, auf seine komische Art und Weise. Also er glaubt, dass sozusagen die Menschen vor ihn respektieren, Putin oder Jinping. Und das treibt ihn schon auch dazu, das zu machen, was wir beobachten, was wir versuchen zu erklären. Eine Sache, die ihn auch noch treibt, wenn ich schon über Außenpolitik spreche, ist die Angst vor einem Atomkrieg. Also auch das ist, man macht sich ja so ein bisschen lustig über den Gedanken, dass er einen Friedensnobelpreis möchte. Aber dahinter steckt bei ihm immer auch die Sorge, dass er das vermeiden möchte, dass es dazu nicht kommt. Und Deswegen glaubt er, er kann mit Putin unter vier Augen besser reden als alle anderen.
Wenn wir mal auf das Thema Zölle blicken, das ist ja das, was hier auch sehr spürbar die Auswirkungen seiner Regierungsarbeit macht. Da hat er ja nun wirklich ein relatives Chaos angerichtet. Also Zölle angekündigt, noch höhere Zölle angekündigt, reziproke Zölle eingeführt, dann auf Druck der Börsenentwicklung die Entwicklung nochmal, die Zölle teilweise wieder zurückgenommen, dann wieder erhöht. Mit China geht er in einen Konflikt, bei dem man sich gegenseitig überbietet. Ich sag mal, mit etwas Abstand drauf geguckt, ist das handwerklich, ohne dem Handwerk zu nahe treten zu wollen, bei dem Vergleich schon sehr, sehr schlecht gemacht. Dagegen wirkt das Heizungsgesetz, über das die Ampel am Ende des Tages gestolpert ist, hochprofessionell gemanagt. Wie lange wird er das durchhalten mit diesem Thema? Vor allen Dingen, wenn man unterstellt, dass höhere Zölle auch zu höheren Preisen in den USA führen.
Und vielleicht ja auch, wenn man das noch ergänzen kann, früher war die USA waren der sichere Hafen in Krisen. Der Dollar war die Krisenwährung neben dem Gold. Und jetzt gehen die Leute eher aus US-Staatsanleihen raus und der Dollar sackt ab. Das zeigt ja schon eine erste Folge im Grunde genommen dieser Politik.
Die Politik ist hochriskant. Die ist riskant für die Weltwirtschaft, für Amerikas Wirtschaft und auch für Donald Trump und die Zustimmung der Republikanischen Partei. Denn die Menschen, seine Basis, wie gesagt, die, was weiß ich, wie groß man sie machen möchte, 30%, 35%, die sind von ihm überzeugt, egal was er tut. Weil da hat er den Weg gefunden, das ihnen so zu erklären, dass sie meinen, es zu verstehen. Aber der braucht ja immer auch die Wechselwähler, die Mitte-Rechts-Wähler, die konservativen Demokraten oder moderaten Republikaner. Und die sind sehr allergisch, wenn das Leben deutlich teurer wird. Das wird sich zeigen. Was bei den Zöllen ja interessant ist, dass im Grunde alles ständig nur temporär entschieden ist. Also er verhängt Zölle, er nimmt sie zurück, bewegt Börsenkurse ohne Vergleich in kürzester Zeit. Da muss man noch schauen, steckt da noch irgendwie kriminelle Absichten dahinter, dass sich Menschen auch bereichert haben bis in höchste Ämter. Aber er genießt es, dass jetzt alle zu ihm kommen und den besseren Deal aushandeln wollen. Und das ist das, was er am allerliebsten macht, zu verhandeln. Das ist seine Natur, the art of the deal. Bietest du mir das? Dann sage ich, nö, ich möchte aber ein bisschen mehr, leg noch was drauf, dann geht es wieder in die andere Richtung. Alles in seinem Denken wird quasi ausgehandelt. Und wahrscheinlich will er gar kein Ergebnis, sondern einfach nur verhandeln. Psychologisch kann ich mir es fast gar nicht anders erklären, denn es kann ja schlecht sein, dass eigentlich alle Wirtschaftsexperten sagen, dass das keine zielführende Strategie ist, wie er da vorgeht. Aber das wird noch eine Weile so bleiben.
Also ich glaube, daran wird deutlich, genau, es geht fast gar nicht um die Ergebnisse und die Ziele, sondern es sind alles verschiedene Varianten eines Ego-Trips. Wenn man mal auf die erste Präsidentschaft und das Handelsdefizit mit China schaut, dann war es am Ende seiner Präsidentschaft das Handelsdefizit deutlich höher als zu Beginn seiner Präsidentschaft. Und das wirft ja die Frage auf, wenn es um Ziele geht, wenn es um echte Deals geht, die irgendetwas erreichen wollen. Dann kann man da eine Strategie oder eine Gegenstrategie entwerfen. Da kann man sich auf bestimmte Handlungsmuster einstellen. Von daher meine Frage: Siehst du irgendeine Strategie, eine Möglichkeit, konstruktiv mit Trump und mit seiner Administration umzugehen? Oder müssen wir einfach alle die Chaos-Theorie lernen und müssen die Politiker und Politikerinnen, die mit ihm zu tun haben, einfach eine gute psychologische oder psychiatrische Ausbildung haben? Und kann Merz mit seinem Temperament, mit seinem Wesen jemand sein, der irgendwie auf dieser menschlichen Ebene irgendeinen konstruktiven Zugang zu Trump findet, und ja auch mit zu seiner Administration?
Also letzteres wird schwierig. Die italienische Regierungschefin hat ja versucht, die Trump-Flüsterin zu sein. Und da ist es auch nicht so, dass sie ist automatisch deswegen von Zöllen verschont wird oder von anderen Sachen. Also da ist die Strategie ist schon die, also zum Beispiel mit Blick auf Europa, die Länder voneinander, diese Union aufzubrechen, mit den Ländern einzelne Deals zu machen, wenn das ist, was zielführend ist. Ich glaube, man muss die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners vorantreiben und sich nicht aufregen über Sachen, die außerhalb dessen liegen, wo man Einfluss nehmen kann. Also innenpolitisch, so problematisch und gefährlich das ist, sollte man sich eher weniger äußern, denn es wird alles genau beobachtet, was jemand auf X schreibt oder in anderen Netzwerken, was jemand sagt, und das wird vermerkt. Da ist offensichtlich ein großer Teil der Trump-Leute auch damit beschäftigt, zu schauen, wer ist mit uns und wer ist gegen uns. Und wenn man eine Strategie auf der amerikanischen Seite ausmacht, dann ist es schon die Europäer auch hinter sich zu vereinen oder unter sich zu vereinen, um gegen China klar sich zu positionieren. Denn Deutschland wird ja vor die Frage gestellt, seid ihr mit uns oder seid ihr mit den Chinesen? Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, es ist nicht so schön mit Amerika, aber wäre es denn viel einfacher, mit der chinesischen Regierung umzugehen und diesem Land, die ja auch nicht nur rücksichtsvoll unterwegs sind auf der internationalen Bühne. Und das ist am Ende, es geht darum, wir brauchen Amerika für ganz, ganz vieles. Amerika ist vielleicht nicht mehr das Land, das wir kennen und lieben gelernt haben. Das hört man ja auch in Reden in Deutschland. Aber es ist immer noch ein für uns unverzichtbarer Partner, wir militärisch, aber auch wirtschaftlich. Und dann wird man schauen, wie man zurechtkommt. Man muss sich nicht alles bieten lassen. Man darf schon auch sagen, wenn einem was nicht gefällt. Aber man muss wirklich schauen, wo ist es richtig wichtig und wo ist es auch zentral für uns? Was ist unser Interesse? Und dann muss man schauen, wie man da hinkommt. Das ist nicht einfach und da muss man sich manchmal, glaube ich, auch auf die Zunge beißen. Aber es hilft nichts. Es gibt keinen Ersatz für die transatlantische Zusammenarbeit.
Und mit dem Grundsatz, sich nicht an die Dinge hängen zu hängen, die man nicht ändern kann, sind wir schon mitten im Herzen der stoischen Philosophie, mit der wir uns natürlich beide ständig beschäftigen. Aber wirklich auch, glaube ich, ein guter Grundsatz, mit dem wir es da zu tun haben. Nochmal vielleicht zu zwei Fragestellungen von meiner Seite abschließend. Das eine ist die Taurus-Lieferung, über die im Augenblick diskutiert wird. Also Merz hat sich da vor einigen Tagen ja sehr klar positioniert, dass das, was er da im Wahlkampf gesagt hat und vorher auch weiter zutrifft. Was ist deine Einschätzung, wie sich die Administration Trump dazu verhalten wird? Ganz konkret zu dieser Frage.
Also ich glaube, die Amerikaner und die Trump-Regierung hat kein Problem damit, dass Europa selber mehr liefert. Das ist, glaube ich, grundsätzlich wird es gut geheißen. Bei Trump wird spannend sein zu sehen, wann ihm die Geduld ausgeht. Dass es ihm mit Zelensky ausgeht, das merkt man. Neulich hat er wieder davon gesprochen, dass man keinen Krieg starten soll, wenn der andere 20 Mal überlegen ist. Aber wenn ihm auch die Geduld mit Putin ausgeht, dann ist die offene Frage, was macht er dann? Schlägt er sich dann klar auf die andere Seite, sagt er einfach, ach, ist doch mir alles egal, was ihr da macht. Insofern, die europäische Haltung ist ja, wir müssen uns selber stärker drum kümmern. Das sehen die Amerikaner ohnehin so. Da wird auch keiner mehr von abrücken. Die Europäer müssen mehr für die Verteidigung, die Eigenverteidigung und die Verteidigung Europas tun. Insofern glaube ich, wenn das die Deutschen und andere Länder auch stärker vorantreiben, dass wir stärker der Ukraine helfen, dann stößt das auf offene Türen in Amerika. Das ist, glaube ich, erstmal okay, wenn Trump dann irgendwann sagt, jetzt habe ich aber meinen Frieden Plan fertig und ihr müsst alle jetzt aufhören, Waffen zu liefern, dann kommt man natürlich in einen Konflikt. Aber Stand jetzt wollen die Amerikaner sehen, dass wir willens und in der Lage sind, mehr zu tun. Aber der zukünftige Bundeskanzler muss eben auch eine Koalitionsregierung führen und muss dann da auch seine Kompromisse hinkriegen. Das ist dann seine Aufgabe.
Ich stelle diese Frage auch deshalb, weil es ja in der Trump-Administration in der Wahrnehmung vieler nicht nur Trump-Versteher und nicht nur Putin-Versteher gibt, sondern sogar, man könnte sagen, Instrumente von Putin. Also manchmal kommt ja sogar der Verdacht auf, dass Putin Leute in der US-Administration hat, die wirklich ihm ja zu Diensten sind. Ist das ein überzogener Eindruck? Also wenn man zum Beispiel auf die Verantwortliche für die Sicherheitsdienste schaut oder wenn man jetzt schaut, wer für ihn in Russland die Verhandlung führt, der Witkow. Also da kommt schon der Eindruck auf, dass das mehr ist als sogar nur Putin verstehen und Sympathien für Russland.
Bei Witkow habe ich oft das Gefühl, es ist eine Naivität. Wenn es stimmt, dass er in der Signal-Gruppe aus dem Kreml heraus teilgenommen hat, was ja offensichtlich so ist, da schütteln alle Menschen, die sich mit solchen Fragen auskennen, den Kopf und sagen, wie kann man nur sein Handy mitnehmen? Das lernt man doch schon im Anfängerkurs für diplomatische Beziehungen. Wenn man nach Russland fährt, lässt man besser alle diese Sachen zu Hause, weil das wird sofort, da haben die sofort Zugriffe drauf. Also da würde ich eher so eine Mischung aus, ich fühle mich geschmeichelt, da so empfangen zu werden, das können die Russen wunderbar. Da ist auch Putin gut ausgebildet drin, dem das Gefühl zu geben, du kriegst jetzt die Sonderbehandlung. Und dann, dass es fragwürdige Verbindungen gibt, auch von Tulsi Gabbard. Deswegen war ja auch ihre Anhörung im Kongress zumindest umstritten, ist dann aber auch durchgedrückt worden. Da gibt es viele Fragezeichen. Ist sie jetzt ein Russian Asset oder nicht? Das wird vielleicht die Zukunft zeigen. Ich glaube, es gibt so ein Gefühl, man kann Russland ins Boot holen und ja, einen großen Krieg vermeiden. Also ich glaube, das treibt dann, ohne jetzt die Trump-Administration verteidigen zu wollen, das treibt schon auch manche an. Das hatte auch die Biden-Regierung. Die Biden-Regierung hat nicht möglich gemacht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Sie hat möglich zu machen, dass sie ihn nicht verliert. Damit ist dieser Schwebezustand, der ja auch am Ende schwierig weitergeht, also dieses nicht Fisch, nicht Fleisch, was soll denn die Ukraine eigentlich tun, ist ja auch deswegen zustande gekommen. Aber auch Trump ist gegenüber Wladimir Putin schrecklich naiv. Er glaubt, Putin respektiert ihn und er weiß, was Putin will. Und das, glaube ich, ist ein riesen, riesen Irrtum und ein gefährlicher Irrtum.
Lass uns gerne auch noch mal kurz auf die NATO schauen und auf die Frage, was hat Trump mit ihr vor? Klammer auf, immerhin sind die USA das einzige Land, was von der Beistandspflicht Artikel 5 bislang profitiert hat, Klammer zu. Spielt das noch eine Rolle? Sehen die USA überhaupt die Notwendigkeit, weiterhin in diesem Bündnis zu sein? Gibt es Vorteile, die Trump für sich sehen könnte? Oder ist es im Prinzip nur ein lästiger Annex und noch die Gelegenheit, die europäischen Partner ein wenig dahin zu gängeln, dass sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen?
Also da gibt es, glaube ich, in der Republikanischen Partei schon noch genügend Menschen und auch in der Bevölkerung, die verstehen, dass die NATO mehr Vorteile als Nachteile hat. Das ist nicht so einfach. Das Argument, dass die Amerikaner deutlich mehr dafür getan haben als die Europäer, das ist weder von der Hand zu weisen. Das ist auch nachvollziehbar. Und es war in der ersten Trump-Administration, aber es war auch bei Obama und es war auch bei Biden ja ständiges Thema, dass wir unsere Verteidigung eben stärker selbst finanzieren müssen. Eine der offenen Fragen ist er selber zum Beispiel daran interessiert, dass die Ukraine als souveräner Staat überlebt? Da kann man ein Fragezeichen dahinter machen. Ist die Ukraine wichtig genug? Wäre Polen wichtig genug? Wäre Deutschland wichtig genug? Da gibt es für Trump Unterschiede, da macht er Abstufungen. Deswegen ist die Sorge zum Beispiel im Baltikum natürlich deutlich größer, dass man möglicherweise nicht so stark reagiert, wenn Putin in dieser Region dann zündelt. Und das sind Fragen, die werden beantwortet werden, wenn es so kommt. Wir können nur hoffen, dass wir da nicht hinkommen müssen. Deswegen sagen viele, die Ukraine ist ja auch ein Testfall. Wie geht man damit um, wenn jemand die Grenzen nicht mehr respektiert und der Nachbarn überfällt? Ich glaube nicht, dass Trump die NATO verlässt. weil das auch nicht so einfach ist und es gibt immer noch einen Kongress und wir sehen jetzt ja auch ein bisschen Widerstand im Kongress bei den Zöllen. Es könnte ja sein, dass es tatsächlich dass auch die Republikaner wieder ihren Mumm kriegen, die klassischen konservativen Republikaner, die für internationale Stärke stehen und Zusammenarbeit, dass die dann auch sagen, nein, das kannst du einfach so nicht machen. Und es gibt ja auch im Kongress, da war der Außenminister ja noch dran beteiligt, der an der Gesetzesänderung, dass man eben eine größere Mehrheit braucht im Kongress, um die NATO zu verlassen. Also ganz so einfach ist es nicht, aber man muss nicht aus der NATO aussteigen, um die NATO zu schwächen. Und das ist daran wird es sich eben zeigen und beweisen, was ahndet man, wo zeigt man Stärke, wenn jemand zündelt, wenn Putin an einer anderen Stelle zündet, an den Außenrändern der NATO, kommt dann die klare Warnung und die klare Ansage bis hierhin und nicht weiter. Werden rote Linien gezogen und eingehalten. Das werden wir wahrscheinlich erst noch erleben.
Du sprichst gerade die Reaktion im Kongress an. Ich würde gerne nochmal den Fokus ein bisschen noch weitern und die Reaktion in den USA insgesamt ansprechen. Vorhin war auch schon mal der Begriff der Schockstarre gefallen im Zusammenhang mit den Demokraten. Gibt es nennenswerte, spürbare Widerstände gegen die Politik von Donald Trump in einem Ausmaß, wo man sagen würde, es müsste ja mindestens die Hälfte sein, die ihn nicht gewählt hat, die jetzt auch wirklich auf den Barrikaden wäre? Ist da sowohl zivilgesellschaftlich als auch politisch irgendwas erkennbar, dass es da einen Aufstand oder einen Widerspruch, einen spürbaren Widerspruch gibt? Weil wenn ich aus unserer Perspektive drauf blicke, dann ist das eine One-Man-Show, die man hier in Deutschland wahrnimmt von Trump, die ja quasi in der Tat durch diese Schockstarre hindurch sich ihren Weg bahnt.
Ja, und eigentlich die einzige Stimme, die ich zum Beispiel im Augenblick wahrnehme, ist die von Bernie Sanders.
Ja, stimmt.
Der wirklich auch durch das Land tourt, der die Gefahr für die Demokratie auch klar beim Namen nennt, der von der Oligarchie spricht, der sicherlich von den Gegnern eher wirklich als der Vertreter dieser woken Linken und dieser Bubble gesehen wird. Aber das ist so der einzige, den ich im Augenblick wirklich von Europa aus wahrnehme.
Ja, Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die Abgeordnete aus New York, kriegen große Menschenmengen zusammen, 30.000, 35.000 Menschen. Wo keine direkte Wahl ansteht, ist das tatsächlich eine gute Zahl. Wir hatten auch in vielen Städten Amerikas und vor allem in der Hauptstadt vor einiger Zeit größere Proteste. Und da ist schon zu spüren, dass es ganz viel Sorgen gibt, Unruhen gibt. Es gibt aber eben auch so viele verschiedene Sorgen. Also es ist nicht ein Thema, was die alle besorgt, sondern es gibt ganz, ganz viele Themen, die da angeprangert werden. Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit. Man muss erstmal eine Botschaft finden. Man muss erstmal vielleicht auch neues Führungspersonal finden. Es ist ja alles noch gar nicht so furchtbar lange her. 100 Tage sind eben ein bisschen mehr als 3 Monate. Es fühlt sich deutlich länger an. Wir hatten aber auch die Marathonrede des Senators Cory Booker im Kongress, der dagegen sichtbar protestiert hat, was da alles einfach so passiert. Und an solche Sachen wird es mehr geben in der nächsten Zeit. Ich glaube, viele sagen sich auch, ich habe so viel Sorgen gerade im Alltag, also zum Beispiel in der Hauptstadt Washington, wenn man von einem Tag auf den anderen seinen Job verloren hat. Wie bezahlt man dann seine überteuerte Miete weiter? Wie kann man sich das Leben hier weiter leisten? Was findet man als nächstes? Dann hat man nicht unbedingt so viele Kapazitäten, jetzt tagelang auf der Straße zu protestieren. Also man hat diese Zeit gar nicht in Amerika, weil eben die Alltagssorgen so groß geworden sind.
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich relativ wenig Hoffnung, dass sich das aus einem politischen Widerstand und politischen Diskurs heraus in eine ja wieder demokratischere Richtung entwickeln wird. Ich fürchte, das werden nur die wirtschaftlichen Schleifspuren einer Politik Trumps sein, die letztendlich eben nicht nach wirtschaftlichem Verstand vorgeht. Und dass dann als erstes die Tech-Milliardäre die Magerkappen absetzen und dass sich dann aus der Bevölkerung heraus auch Widerstand bildet. So ein bisschen, so ein kleines Modell war ja jetzt auch die Reaktion auf das Chaos an den Aktienmärkten und den Zöllen, wo dann auch ältere Wählerinnen und Wähler, die Trump gewählt haben, auf die Straße gegangen sind bei den Hands-off-Demonstrationen und gesagt haben, also hier bricht jetzt gerade unsere Alterssicherung zusammen. Also ist das nicht fast das wahrscheinlichere Modell und verbindet sich schon für mich auch mit der Frage und der wirklich ernsten Sorge nach 100 Tagen solchem Chaos und das mal jetzt auf 4 Jahre hingedacht, wird die amerikanische Demokratie Trump überleben?
Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, denn man sieht ja auch an den Gerichten, dass gar nicht alles so einfach, dass vieles einfacher gesagt als getan ist und durchgezogen ist. Also viele der Entscheidungen werden von Gerichten blockiert. Da gibt es viel Widerstand. Das Tempo, was sie vorlegen, legen die ja auch ganz bewusst vor, weil sie wissen, sie haben nicht viel Zeit. In jetzt immer 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl gibt es ja die Midterms, die Zwischenwahlen und die so häufig Trump sagt, dass er einen Erdrutschsieg hingelegt hat, so wenig stimmt das am Ende auch. Er hat in vielem überraschend deutlicher gewonnen, als man es gedacht hat, aber es ist kein Erdrutschsieg. Es sind oft nur wenige Stimmen, die den Unterschied machen können in den entscheidenden Bundesstaaten, in den Swing States. Und da sind die Wechselwähler. Und wenn die das Gefühl haben, jedes Handy ist ein Drittel teurer, die Autos sind teurer geworden, die Lebensmittelkosten sind teurer geworden. Es muss kein Champagner sein, vielleicht der Wein oder der Käse, das Gemüse, die Avocados aus Mexiko, all das ist schwerer sich zu leisten. Dann natürlich hat das Einfluss auf die Wahlentscheidung. Die Abschaffung der Entwicklungsbehörde hat nicht so viel Einfluss auf die Wahlentscheidung, weil sie den Menschen nicht so nahe ist. Und das ist auch das Schlimme, weil deswegen haben sie damit auch angefangen, weil sie wussten, dass da der Widerstand eben nicht so stark sein wird. Aber umso mehr sie auf den Alltag der Menschen ihre Politik sich auswirkt und negativ auswirkt, umso größer steigen die Chancen, dass es dann auch wieder eine Gegenbewegung gibt. Und das gab es in Amerika ja auch immer. Also es sind immer auch Wellenbewegungen. Und deswegen versuchen die so ein Tempo vorzulegen, damit man vieles vielleicht gar nicht mehr umkehren kann. Aber da gibt es schon immer auch noch die Gerichte und es gibt dann vielleicht irgendwann auch nochmal den Kongress, der bestimmte Sachen blockiert. Die Hoffnung darf man nicht aufgeben, dass das so ist. Und die Demokraten müssen ihre Stimme finden. Sie müssen ihr Führungspersonal finden. Es ist eben erst 100 Tage und noch nicht ein Jahr. Wenn das in einem Jahr immer noch so ist, dann kann man sich noch mal größere Sorgen machen. Aber man kann auch sagen, sie dürfen sich noch ein bisschen auf die Suche machen und den richtigen Weg finden. Und da, glaube ich, gibt es schon ganz interessante Ansätze der Protestbewegung. Man muss eben sehen, was mehrheitsfähig dann am Ende ist.
Ja, vielen Dank. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns vielleicht in einigen Monaten nochmal dagegen stellen können, was sich von unseren Sorgen nicht bewahrheitet hat und was sich von unseren Voraussagen vielleicht dann doch bewahrheitet hat. Einstweilen erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dich aus Washington hier heute zugeschaltet hast. Jetzt geht dein Arbeitstag erst richtig los, unser endet langsam.
Ja, deiner endet, klar, bei deinen Kernarbeitszeiten, die ich auch gerne hätte.
Insofern danke ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir sind ja sowohl auf YouTube als auch auf allen gängigen Audio-Podcast-Formaten zu finden. Wir haben eine Seite auf LinkedIn für den Friedensreiter, der Sie gerne folgen dürfen. Lassen Sie ein Gefällt mir da oder einen Kommentar, wenn es Ihnen nicht gefallen hat oder wenn Sie einen Einspruch, Widerspruch oder Diskussionsbeitrag da lassen wollen. Wir freuen uns drauf. Wir gehen gerne in die Diskussion auch unter den Kommentaren. Folgen Sie dem Podcast, seien Sie uns gewogen. Alles Gute. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen nach Washington.
Tschüss.